Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, dem Christus Jesus. Amen. Wort, das lebt und spricht, wenn die Wörter schweigen. Komm durchs Buch der Bücher, das in allen Sprachen Hoffnung in die Welt bringt. Amen. Ihr Lieben, zwei Begebenheiten aus unseren Tagen vorweg, die wir auch miteinander im Konfirmandenunterricht angesprochen haben. Im September wurde bei Aktenzeichen XY ungelöst eine 17-jährige junge Frau für den XY-Preis 2017 vorgeschlagen. Sie hatte bei einer Schlägerei an einem Bahnhof eingegriffen, bei der eine Bande junger Männer zwei andere zusammengeschlagen und niedergestochen haben. Etliche Erwachsene standen nur da und sahen zu. Von ihnen griff keiner ein und es dauerte unendlich lange, bis wenigstens jemand kam, dem die junge Frau sagen konnte: Ruf doch wenigstens die Polizei und den Notarzt. Vor zwei Wochen ging es durch unsere Presse. Anfang Oktober letzten Jahres brach in Essen ein 82-jähriger Mann vor einem Geldautomaten zusammen. Vier erwachsene Personen gingen in den Sparkassenvorraum, um Geld abzuheben. Und sie stiegen über den bewusstlosen Mann einfach drüber. Keiner half. Keiner schaute nach ihm, keiner rief einen Arzt. Erst der fünfte half. Da waren schon 20 Minuten vergangen. Und der 82-Jährige starb wenige Tage später im Krankenhaus. Vorletzte Woche wurden die, die ihn hatten liegen lassen und die man durch Videokameras identifizieren konnte, zu Geldstrafen verurteilt wegen unterlassener Hilfeleistung. Ihr Lieben, zwei aktuelle Fortsetzungsgeschichten vom barmherzigen Samariter, der Geschichte, die wir eben aus der Bibel gehört haben. Diese Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder, zu allen Zeiten. Unterlassene Hilfeleistung, verweigerte Mitmenschlichkeit. Meistens sind es Geschichten, die mitten im Alltag passieren. Die wenigsten schaffen es in die Zeitung. Nur die ganz Dramatischen finden da einen Platz. An denen erkennt man aber wie in einem Brennglas auch etwas. Dass im Zeitalter der Handys niemand wenigstens die Polizei rief oder den Notarzt, das kann man sich eigentlich überhaupt nicht erklären. Oder eben doch. Aber die Erklärung, die ist ebenso peinlich wie erschreckend und schmerzhaft, denn sie müsste wohl heißen: Am Ende war mir der Mensch da egal. Er ging mich nichts an. Ich hatte nichts mit ihm zu tun und deshalb habe ich auch nichts für ihn getan. Dass das in bestimmten Fällen in unserer Gesellschaft sogar strafbar ist, zeigt noch, wie wesentlich Mitmenschlichkeit für unser Gemeinwesen ist. Und dass Nächstenliebe offenbar wirklich ein Gebot sein muss, weil es uns nicht unverlierbar in den Genen steckt. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? So hat der Mann, der in der Bibel forscht, Jesus gefragt. Und das ist noch mal mehr als nur zu fragen, was gehört sich, wie soll ich mich verhalten, so dass ich ein aufrichtiger und ehrlicher Mensch bin. Der Mann will wissen, wie man Gott recht ist. Wie lebt man heute schon so, dass Gott sagt, so soll es sein, in Zeit und Ewigkeit. So darf es bleiben, weil es wirklich gut ist. Gut für alle, nicht nur für wenige. Und Jesus fragt zurück: Was hast du in deiner Bibel gelesen? Was steht in Gottes Geboten? Die sind ja zum Leben gegeben. Da steht nämlich schon alles drin. Manchmal weiß man gar nicht, was man hat, weil man es nicht mehr kennt. Aber du kennst deine Bibel doch. Also, was liest du? Und der Mann gibt zielsicher die richtige Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du hast recht, sagt Jesus. Geh hin und tu das und du wirst leben. Sieht schon seltsam, eigentlich weiß der Mann alles. Unser Problem ist ja auch oft nicht nur, dass wir nicht wissen, was wir tun, das kommt vor. Aber viel öfter tun wir nicht, was wir doch wissen. Viel öfter wissen wir, was gut ist und tun es nicht. Der Mann hat sehr wohl gehört und er weiß, wie man das ewige Leben findet. In der Liebe zu Gott und in der Liebe zu seinen Mitmenschen. Er weiß es, aber er traut dieser Antwort irgendwie nicht über den Weg. Da muss ein Haken sein, denkt er, und er hat ihn auch schnell gefunden. Tja, Jesus sagt er, das Problem ist aber doch, wer ist denn mein Nächster? Ist das mein Nachbar? Ist das jemand aus meiner Familie? Muss mein Nächster mir nahestehen? Oder kann das auch ein Fremder sein? Ich würde meinen Nächsten ja gern lieben, aber ich weiß gar nicht, wer das ist. Darum liebe ich erstmal mich selbst. Steht ja auch im Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da weiß ich wenigstens, wo ich dran bin. Ihr Lieben, durch ewiges Problematisieren kann man das Handeln irgendwann ganz einstellen. Und dann erzählt Jesus ihm eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Von dem Mann, der unter die Räuber fiel und dem seine Landsleute nicht halfen, aber ein Fremder, der auch nicht dort vorbeikam, um zu helfen, sondern der sah, dass es Not tat. Sieh, dieses Gleichnis kann man schlicht als ein Lehrstück in Nächstenliebe lesen. Wenn deine Hilfe gebraucht wird, dann verweigere sie niemandem. Und das ist wirklich eine gute Botschaft, die diese Welt nicht oft genug hören kann. Seid hilfsbereit und schaut nicht weg. Aber wenn das Gleichnis die Antwort auf die Frage ist, was ich tun muss, um ewiges Leben zu bekommen, dann würde man es im Kern als ein Gleichnis für Werkgerechtigkeit lesen. Tu Gutes, dann kommst du in den Himmel. Und ich fürchte, dann hätten wir nicht mal die Hälfte des Gleichnisses und der Geschichte von Jesus verstanden. Es wäre kein schlechtes Gleichnis, aber dazu hätten wir Jesus nicht gebraucht. Seht, Jesus will nämlich beides, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Mitmenschen untrennbar verbinden. Gott lieben heißt ja zuallererst, ihn den sein lassen, der er ist. Das gehört zur Liebe dazu. Den Menschen, den ich lieb habe, zunächst mal den sein lassen, der er ist. Also in unserem Fall Gott wirklich Gott sein lassen. Ihm Macht über mein Leben geben und anerkennen, dass er mein Leben, meine Vergangenheit, meine Zukunft in Händen hat und nicht ich selbst. Und Gott lieben heißt dann, ihn als den zu erkennen, der selber nichts anderes im Sinn hat, als eine Antwort auf die Frage zu geben, was kann ich tun, damit meine Kinder ewiges Leben haben, damit ich keinen von ihnen verliere. Seht, du bist Gottes Sorge. Jeder von euch, der hier sitzt, ist Gottes Sorge. Er sorgt für euch. Unfassbar ist das, dass er sich um jeden einzelnen Menschen kümmert, dass er keinen verlieren will. Sollte es dann nicht gut mit uns werden? Hoffentlich schon in diesem Leben, aber ganz gewiss in dem, das hinter der Grenze kommt, die wir Sterben nennen, weil dort nur noch Gott und kein anderer mehr das Sagen hat. Seht, wir können die Sorge um uns selbst in seine Hand geben. Und dann werden wir frei, unsere Nächsten zu lieben, weil wir keine Angst mehr um uns selbst haben müssen. Die Nächstenliebe, von der Jesus spricht, ist dann nicht so etwas wie die Eintrittskarte in den Himmel, sondern sie ist Ausdruck der Dankbarkeit, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben. Seht, und dann gibt Jesus seinem Gleichnis am Ende noch eine ganz spannende Wendung. Der Mann hatte ihn gefragt, wer ist mein Nächster? Aber zum Schluss fragt Jesus ihn, wer ist dem, der unter die Räuber gefallen ist, zum Nächsten geworden? Wer ist ihm als Mitmensch begegnet? Merkt ihr, was da passiert? Der Mann wollte wissen, wen soll ich lieben? Wer ist mein Nächster? Und jetzt fragt Jesus, frag nicht, wer ist mein Nächster, sondern sei selber ein Nächster. Nicht, ob dir jemand nahe ist, ist die Frage, sondern ob du jemandem nahe kommst. Wenn du in der Geschichte vom barmherzigen Samariter erkennst, dass dieser Mensch tut, was Gott will, dann geh hin und mach's ihm nach. Werde zu einem Nächsten. Geh auf den Menschen, dessen Not du siehst, zu und nicht an ihm vorbei. Wer der Nächste ist, das entscheidet sich nämlich an dir. Denn du sollst ein Nächster sein. Mensch bist du nur, wenn du Mitmensch bist. Seht, die Liebe zu Gott befreit uns davon, nur an uns selber zu denken, weil wir darauf vertrauen, dass ein Größerer für uns sorgt. Und wenn wir uns in seine Hand geben mit allem, was wir haben und sind, verlieren wir nichts, aber gewinnen alles. Zuerst das ewige Leben, weil unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Und zugleich werden wir das Leben hier auf Erden reicher machen, weil wir nicht mehr uns selbst die Nächsten sind, sondern den anderen. Und noch eines, weil es in unserer Zeit so wichtig ist, glaube ich. Gott mag viele Gesichter haben. Und keine Religion kann von sich sagen, sie habe die ganze Wahrheit gepachtet. Aber eins dürfen und müssen wir sagen. Wenn im Namen Gottes zum Hass der Menschen untereinander aufgerufen wird, nicht Barmherzigkeit, sondern Menschenverachtung gepredigt und gelebt, dann bricht sich nicht Gott, sondern der Teufel Bahn in dieser Welt. Wenn irgendjemand sagt, die Liebe zu Gott führt ihn zum Hass gegen Menschen oder geb ihm das Schwert in die Hand, dem können wir um Jesu Willen nur widersprechen und widerstehen. Gleich auf welche Religion er sich beruft. Gottes Liebe und Menschenverachtung gehen nicht zusammen. Nie. Gottes Liebe und Gleichgültigkeit gegen die Not anderer gehen nicht zusammen. Es gibt keine Gottesliebe ohne Nächstenliebe. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe, wurde Jesus gefragt. Und vielleicht müsste man mit ihm antworten, gar nichts. Denn das ewige Leben wird nicht verdient, sondern geschenkt von Gott. Du musst aber vieles lassen. Gott, Gott sein lassen und niemand anderen an seine Stelle setzen, auch dich selbst nicht, und aufhören, sein Henker sein zu wollen. Du musst den Hass und die Gleichgültigkeit fahren lassen und zulassen, dass das Leid eines anderen dich so berührt, als sei es dein eigenes. Mehr ist's nicht. Weniger ist es aber auch nicht. Und tief in deinem Herzen wirst du spüren, dass das ewige Leben schon in diesem beginnt. Denn leben wir so miteinander, dann hat Gott schon unter uns sein Haus gebaut. Und dann wohnt er schon mitten in unserer Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.